Dann gibt es noch ein paar wütende Scheichs, die auch hinter Benkos Stiftungsvermögen her sind. Soweit uns bekannt ist, laufen gerade auch zwei internationale Schiedsverfahren gegen Signa, gegen René Benko als Person und gegen mehrere Stiftungen. Da versucht man einfach, da hat man jeden anvisiert, der irgendwie im Signa-Reich was zu sagen hätte oder hat oder besitzt.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. René Benko, Staffel 2. Willkommen zurück zur größten Pleite der Zweiten Republik.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten und tatsächlich schon letzten Folge dieser nicht zu fassen Staffel über René Benko, der mittlerweile zweiten Staffel, muss man fairerweise dazu sagen. René Benko begleitet ja uns schon länger und keine Sorge, ich bin überzeugt, wir werden auch in näherer Zukunft schon wieder einiges über den Signa-Gründer und den Zusammenbruch seines früheren Immobilienreiches zu berichten haben. Die erste Folge dieser zweiten Staffel, die haben wir mit einem recht umfassenden Rückblick begonnen. Und in der jetzigen, der vorerst letzten Folge, wollen wir Ihnen einen kleinen Ausblick bieten. Eigentlich ist es nicht ein kleiner Ausblick, sondern ein zumindest mittelgroßer, um es vorsichtig zu formulieren. Was kommt noch im Benko-Reich so alles auf uns zu? Mein Name ist Stefan Melichar und ich bin Chefreporter von Profil. Und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt heute Marina Deltscheva, die Wirtschaftsressortleiterin. Hallo Marina.
Hallo auch von mir.
Ja, ruhige, entspannte Sommerwochen waren das ja nicht gerade für René Benko, oder Marina?
Also wer bei so vielen Vorwürfen noch ruhig schlafen kann, der muss wirklich Nerven aus Stahl haben, würde ich meinen. Da hilft vermutlich auch die Yogamatte, die sich Benko angeblich immer wieder in seine Zelle bringen lässt, nicht viel. Benko sitzt ja bekanntermaßen noch immer in U-Haft und wartet auf seinen ersten Prozess. Der wird, das wissen wir heute, im Herbst beginnen am Landesgericht in Innsbruck. Er hatte gerade erst vor 2 Wochen wieder einmal eine Haftprüfung und die Haftrichterin hat damals erneut entschieden, dass Benko weiterhin in Haft bleiben muss. Das Gericht geht, wie schon die Monate davor auch, weiter von einem dringenden Tatverdacht und vom Vorliegen des Haftgrunds der Tatbegehungsgefahr, heißt das, aus. Und es sieht die U-Haft auch als verhältnismäßig an, obwohl er schon eine Zeit lang in U-Haft sitzt. Die erste Anklage ist auch schon rechtskräftig. Sollte René Benko also nicht ganz überraschend für verhandlungsunfähig erklärt werden, wird er sich also vor Gericht auch verantworten müssen. Da geht es im Wesentlichen um den Vorwurf, dass er kurz vor seiner Insolvenz als Privatunternehmer Geld beiseite geschafft haben soll und damit seine Gläubiger geschädigt hat. Benko hat diese Vorwürfe immer bestritten. Im Fokus dieser ersten Anklage steht aber zum Beispiel eine Mietvorauszahlung von über 300.000 Euro, die den Ermittlern sehr suspekt vorkommt. Wir haben das schon ein bisschen aufgedröselt für Sie. Und eine Zahlung in ähnlicher Höhe an seine Mutter, die auch, sagen wir mal, Fragen aufwirft und zu einem Zeitpunkt passiert ist, der sehr nah an diversen Insolvenzen lag.
Ja, sollte René Benko in dieser Causa, in diesem ersten Prozess, zu dem es da wohl kommen wird, schuldig gesprochen werden, dann beträgt der Strafrahmen immerhin bis zu 10 Jahre Haft. Wobei, und das muss man schon betonen, wohl nicht davon auszugehen wäre, dass dieser Strafrahmen bereits in diesem Prozess auch nur annähernd ausgeschöpft würde. Immer natürlich nur für den Fall, dass er tatsächlich schuldig gesprochen wird. Da könnte er auch freigesprochen werden. Ja, es ist aber natürlich möglich, dass es in den nächsten Monaten und Jahren noch weitere Prozesse gegen René Benko geben könnte. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt bekanntlich auf Hochtouren. Wir haben da auch immer wieder darüber berichtet. Die Signa-Pleite hat eine regelrechte Lawine an Verfahren ausgelöst, nicht nur hier bei uns in Österreich. In München, in Italien, überall wird entweder gegen René Benko selbst oder gegen ehemalige Signa-Manager ermittelt. Alle bestreiten, das sei hier nochmals betont, sämtliche Vorwürfe. Es gibt aber nicht nur strafrechtliche Ermittlungen, sondern auch zivilrechtliche Causen. Da geht's kurz gesagt ums Geld. Seit Monaten werden durch diverse Insolvenzverwalter die Pleiten einzelner Signa-Gesellschaften aufgearbeitet und das teilweise auch schon vor Gericht. Und zwar nicht nur in Innsbruck, auch am Handelsgericht in Wien laufen eine Reihe von Verfahren rund um die Signa-Pleite. Und dann gibt's da noch die große und besonders schwer zu durchblickende Ebene der internationalen Schiedsverfahren, wo vor allem sehr große Signa-Investoren versuchen, sehr, sehr viel Geld zurückzubekommen. Aber versuchen wir das einmal ein bisschen zu strukturieren.
Genau. Das wird zwar ein bisschen kompliziert, aber wir geben unser Bestes. Was die strafrechtliche Ebene betrifft, gibt es zwei weitere Ermittlungsstränge, die, wie wir zumindest hören, schon recht weit gedient sein sollen und bei denen es auch bald zu einer Anklage kommen könnte. Anders als bei manchen anderen Großverfahren setzt die WKStA in der Causa Signa von Anfang an sehr stark darauf, die Ermittlungen in einzelne Sachverhalte zu trennen. Das führt dazu, dass es erst nicht nach vielen Jahren eine einzelne Riesenanklage gibt, die alle möglichen Vorwürfe umfasst. Offenbar werden in der Signa-Causa einfach einzelne Punkte, je nach Komplexität, aufgearbeitet. Wenn die Ermittler ihrerseits glauben, mit einem bestimmten Sachverhalt fertig zu sein, erstellen sie dann einen sogenannten Vorhabensbericht. Darin steht dann, ob die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in einer Sache Anklage erheben will oder umgekehrt das Verfahren einstellen möchte, weil sich ein bestimmter Vorwurf einfach nicht erhärtet oder nicht als stichhaltig erweist. Dieser Vorhabensbericht geht dann an die Oberbehörde, die die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft hat und in Fällen von besonderem öffentlichen Interesse, deren Arbeit auch vorab fachlich prüft. Oberbehörde ist zunächst die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Diese gibt den Akt dann ans Justizministerium zur finalen Einschätzung weiter und dort wird dann letzten Endes entschieden, ob die WKStA ihr jeweiliges Vorhaben wie geplant durchziehen kann, also zum Beispiel eine Anklageschrift bei Gericht einbringen darf oder eben nicht. Ein besonders früher Ermittlungsstrang in der Signa-Causa, der auch schon weit gediehen sein soll, bezieht sich auf eine Kreditverlängerung im Sommer 2023 bei der Bank Shellhammer Capital. Da geht es um durchaus schwerwiegende Vorwürfe. Also ganz konkret, Rene Benko und eine weitere Person sollen die Signa-Gruppe im Zuge einer Kreditverlängerung gegenüber dieser Bank, der Shellhammer Capital Bank, wirtschaftlich leistungsfähiger dargestellt haben, als sie zu dem Zeitpunkt tatsächlich war, damit eben die Bank die Kreditverlängerung gewährt. Ansonsten müsste sie den Kredit gleich fällig stellen.
Ja, ermittelt wird diesbezüglich wegen des Verdachts des schweren Betrugs. Betone nochmals, die Betroffenen haben die Vorwürfe immer bestritten. Fest steht soweit die 25 Millionen Euro, um die es da gegangen ist, also auch nicht gerade Kleingeld, die hat die Bank nicht mehr zurückbekommen. Signa war dann nämlich relativ bald pleite und die Bank hat dann Rene Benko in der Folge angezeigt. Jetzt gibt es da einen besonderen Aspekt in dieser Angelegenheit, den man immer mitbedenken muss. Benko hat ja selbst bei der Signa schon lange offiziell gar keine gesellschaftsrechtliche Führungsposition mehr inne gehabt. Also er war nicht im Firmenbuch zum Beispiel als Geschäftsführer oder Vorstand eingetragen. Die Bank wirft ihm aber vor, ein sogenannter faktischer Geschäftsführer gewesen zu sein. Das bedeutet, dass er quasi letztlich dann doch das Sagen gehabt hätte, obwohl er eigentlich am Papier nichts gewesen ist. Das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur in Bezug auf diesen Bankkredit. Benko kann schließlich nur für etwas belangt oder haftbar gemacht werden, für das er tatsächlich auch Verantwortung getragen hat. Er selbst bestreitet übrigens, faktischer Geschäftsführer der Signa-Gruppe gewesen zu sein. An der letztgültigen Klärung genau dieser Frage haben aber natürlich ganz viele Personen ein großes Interesse, nicht nur Staatsanwälte, sondern nicht zuletzt auch Investoren, die viele, viele Millionen Euro bei Signa versenkt haben. Viele wollen da nicht so recht glauben, dass Benko tatsächlich bei Signa seit Jahren nur noch so etwas wie Berater oder Mitarbeiter ohne finale Entscheidungsgewalt gewesen wäre. Und dass er auch bei den Privatstiftungen, in denen das Familienvermögen gebunkert ist, nichts zu sagen gehabt hätte.
Ja, wer nichts hat, dem kann man auch nichts wegnehmen. Oder eben doch. Das werden jetzt unterschiedliche Gerichte in ganz vielen Verfahren zu klären haben. Strafrechtlich gesehen ermittelt die WKStA in der Signa zuletzt in insgesamt 12 Verfahrenssträngen. 9 davon richten sich unter anderem gegen Rene Benko persönlich. die anderen gegen andere Manager im Signa-Umfeld. Alle haben die Vorwürfe immer bestritten, das betonen wir so oft, weil es medienrechtlich natürlich auch relevant ist. In einigen Fällen scheinen die Ermittler schon recht weit zu sein, wie eben in der Causa der Kreditverlängerung, aber auch in Bezug auf einen Tresor mit sehr verdächtigem Inhalt. Ich mag diese Geschichte sehr.
Armbanduhren.
Und wem sie gehören. In anderen Fällen werden die Ermittler wohl noch länger brauchen. Es ist natürlich auch gut möglich, dass nicht alle 12 Ermittlungsstränge zur Anklage gebracht werden. Das hängt letzten Endes ein bisschen davon ab, was die Ermittler im Detail so ans Tageslicht fördern. Was die 12 Verfahrensstränge betrifft, da geht es zum Beispiel um den Vorwurf, dass Investorengelder nicht wie eigentlich versprochen für konkrete Bauvorhaben verwendet worden sein sollen, sondern innerhalb der Signa-Gruppe weitergeschleust oder durchgeschleust worden wären. Es geht um die Frage, ob das Luxuschalet in Lech, das sogenannte Chalet N, zu Unrecht Corona-Hilfen bezogen haben soll. Es geht auch um einen möglichen Betrug im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung. Da geht es nämlich um die Frage, ob Geld von Investoren quasi im Kreis geschickt wurde, also einmal durch ein paar Gesellschaften durch und eine Stiftung, um vorzutäuschen, dass eine der Familienstiftungen Benkos auch selbst Geld in die Hand nimmt und in die Signa einzahlt, als es ihr damals nicht mehr so gut ging. Und dann gibt's über die 12 Ermittlungsstränge der Causa Signa hinaus noch Vorwürfe gegen Rene Benko, die schon länger im Raum stehen. Die beziehen sich auf den Ermittlungskomplex der WKSDA rund um den Kronzeugen Thomas Schmidt. Schmidt war ja ein mächtiger Kabinettschef und Generalsekretär im Finanzministerium und die WKSDA geht dem Verdacht nach, Benko könnte versucht haben, Schmidt mit einem lukrativen, netten Jobangebot zu bestechen. Benko hat auch das immer bestritten, aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht trocken alle Verdachtsmomente aufzählen, es sind doch ein paar. Aber man sieht schon, es gibt da eine ganze Menge aufzuarbeiten und zu ermitteln.
Ja, und all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das sind einmal nur die Dinge, die eben strafrechtlich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgearbeitet werden. Aber es gibt da noch andere sehr spannende rechtliche Ebenen und da spielen zuletzt vor allem die diversen Insolvenzverwalter eine Rolle. Einerseits der Insolvenzverwalter, der den Konkurs Rene Benkos selbst abwickelt und andererseits jene, die die diversen insolventen Signa-Gesellschaften im Sinne der Gläubiger abwickeln müssen. Und zu dieser Tätigkeit als Insolvenzverwalter, da gehört es auch dazu, Geld zurückzuholen, das möglicherweise zu Unrecht abgeflossen ist. Kürzlich ist da doch eine recht brisante Klage des Insolvenzverwalters der Signa Prime Selection AG bekannt geworden. Die Signa Prime, die war sowas wie die Edelimmobiliensparte der Signa. Und diese Klage, die richtet sich unter anderem gegen eine Privatstiftung in Liechtenstein mit dem Namen Ingbe-Stiftung. Ingbe, das erinnert wohl nicht von ungefähr an den Namen von Rene Benkos Mutter, die heißt Ingeborg, also Ingeborg Benko. Sie und ihr Sohn haben die Ingbe-Stiftung 2014 gegründet und das ist eines der zentralen Vehikel, in denen Benkos Familienvermögen liegt. Und dieses Vermögen, das soll durchaus noch beträchtlich sein. In Medienberichten wurde die Ingbe-Stiftung zum Beispiel in Zusammenhang mit Goldgeschäften in Millionenhöhe genannt. Außerdem soll ein Villenprojekt in Italien im Einflussbereich der Stiftung gelandet sein. Was ganz genau auf den Cent sozusagen in der Stiftung liegt, das ist nicht bekannt. Es gibt keine Veröffentlichungspflicht für derartige Stiftungsvermögen. Um welche Summen so der Größenordnung nach es bei der Ingbe-Stiftung geht, das zeigt sich aber allein aus dem Umstand, dass Ermittlungsergebnissen zufolge die Ingbe-Stiftung allein im November und Dezember 2023 insgesamt 5 Millionen Euro auf ein Konto von Benkos Mutter überwiesen haben soll. Ja, und einen Großteil davon reichte Mama Benko dann offenbar an ihren Sohn weiter. Also so ist das in etwa gelaufen in früheren Zeiten.
Ja, das haben du und Anna ja schon im Detail erklärt, wie das so lief. Warum jetzt aber diese Stiftung für den Massenverwalter interessant ist und warum der Massenverwalter jetzt 15,2 Millionen Euro von dieser Stiftung zurückverlangt? Also, Einerseits soll diese Ingbe-Stiftung viel stärker bei der Signa Prime Selection, also bei dieser Luxusimmobiliensparte, so ein bisschen dem Flaggschiff der Signa, involviert gewesen sein, als bisher angenommen wurde. Die Ingbe-Stiftung soll zum Beispiel über eine Treuhandkonstruktion selbst an der Signa Prime beteiligt gewesen sein. Und die Signa Prime Selection ist auch seit Ende 2023 pleite. Also wie gesagt, in dieser Sparte waren die schönsten, die Luxusgesellschaften mit den schönsten Immobilien gebündelt. Dazu gehörten das Park Hyatt in Wien, das Goldene Quartier, das KDW und einiges mehr. Und sie soll eben in regen finanziellen Austausch mit dieser Ingbe-Stiftung gestanden sein.
Oh ja, sehr rege, sehr rege. Im Zentrum der Klage des Insolvenzverwalters steht ein 150 Millionen Euro schwerer Kredit an eine Tochtergesellschaft dieser Signa Prime Selection. Und zu dieser Tochtergesellschaft hat unter anderem das Meindl-Haus am Graber gehört und auch andere Immobilien. Und dieser Kredit von 150 Millionen Euro, der kam eben gemeinsam von der Ingbe-Stiftung und von einem wichtigen Signa-Investor. Der Insolvenzverwalter, der glaubt jetzt nun kurz zusammengefasst, dass diese Tochtergesellschaft der Signa Prime das Geld einfach an ihre finanziell schon angeschlagene Mutterfirma weiterschleuste und lediglich als, Zitat, Durchlaufposten, so steht das tatsächlich in der Klage, gedient hätte. Ja, und es geht nicht nur um diese 150 Millionen Euro, es geht auch noch um zwei weitere Kredite, die waren im Mai und im Juni 2023, also in weit wenige Monate, bevor das Signa-Imperium den Bach hinuntergegangen ist. Diese zwei Kredite, die stuft der Insolvenzverwalter als Notkredite ein und das waren laut Klage jeweils 15 Millionen Euro und zwar mit einem Fixzins von 150.000 Euro. Der erste dieser Kredite, der ist schon nach ein paar Wochen zurückbezahlt worden und dann ergibt sich aus diesem Fixzins von 150.000 Euro hochgerechnet ein Zinssatz von 12% per anno, also das ist schon ja gesalzen, würde man sagen. Und dieses Geld von insgesamt 15,2 Millionen Euro, also die Rückzahlung plus Zinsen, und die will man jetzt von der Stiftung zurück. Den zweiten 15 Millionen Euro Kredit, um den es da geht, den hat die Stiftung nicht mehr zurückbekommen seinerzeit. Die Signa Prime hat, wie gesagt, bald danach Insolvenz angemeldet.
Genau. Und naja, über Zinssätze kann man verhandeln. Die müssen sich ja nicht immer an den Leitzins der Europäischen Zentralbank richten. Zum damaligen Zeitpunkt war der übrigens niedrig einstellig, also weit weg von den 12%. Was bei der Geschichte aber rechtlich mehr als heikel ist, ist die Frage, ob der Kredit zu dem Zeitpunkt überhaupt hätte zurückgezahlt werden müssen oder dürfen. Und ob die Signa Prime nicht eigentlich schon längst pleite war. Ich glaube, der Masseverwalter bezieht sich da in seiner Klage auf ein Gutachten, über das wir schon berichtet haben, wonach die Signa eigentlich schon im Jahr 2022 nicht mehr aus eigener Kraft zahlungsfähig war, die Signa Prime. Das hätten Benko und auch seine Signa-Manager eigentlich wissen müssen, so lautet der Vorwurf. Was dazu kommt, ist diese mögliche Treuhandbeteiligung der Stiftung an der Signa Prime. Im Rechtsspruch ergeben sich dazu Fragen in Bezug auf eine mögliche Einlagenrückgewähr. Dann wirft man der Stiftung auch noch eine Umgehung des Bankgesetzes vor, weil man in Österreich nicht einfach so ohne Konzession Kredite vergeben darf und, und.
Ja, in der Klage steht jedenfalls wörtlich, ich zitiere, der Gesellschaft mag es zwar gelungen sein, in den Jahren 2022 und vereinzelt auch noch 2023 Geld oder Kreditmittel von Dritten zu erhalten, dabei handelte es sich jedoch nur mehr um eine Loch-auf-Loch-zu-Politik zum Stopfen von Liquiditätslöchern. Bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung wäre die Bedienung von Verbindlichkeiten ab 31.03.2022 hingegen nicht mehr möglich gewesen. Zitat Ende. Dieser Loch-auf-Loch-zu-Vorwurf, der zieht sich irgendwie so durch die gesamte Aufarbeitung der Signa-Causa. Die Insolvenzverwalter der Signa Prime, also wir haben schon gesagt, wenn man so will, das Flaggschiff der Gruppe oder das frühere Flaggschiff der Gruppe, die haben herausgearbeitet, dass diese Gesellschaft eigentlich schon seit 2014 rote Zahlen geschrieben hätte, also eigentlich schon pleite war.
Ja, zumindest wenn man die Aufwertungsgewinne herausrechnet. Und wie wir wissen, war ja Benko ein Meister der Aufwertung. Zu ihrer Hochzeit war die Signa mit über 20 Milliarden Euro bewertet. Und das lag natürlich nicht nur am handelsüblichen Marktpreis der Signa-Immobilien, sondern auch teilweise auch an den sehr, sehr hohen Mieten. Und das lief dann so, dass die eigenen Handelsgesellschaften, also Geschäftssparten im Haus, an den Signa-eigenen Immobiliengesellschaften Miete zahlten. Und diese hohen Mieten trieben natürlich auch die Bewertung dieser Liegenschaften in die Höhe. Heute sind von diesen durchaus hochbewerteten Immobilien eigentlich nur noch Schulden und Forderungen übrig und das auch in zweistelliger Milliardenhöhe.
Ja, und weil absehbarerweise in diesem Immobilienbereich für viele Investoren und Gläubiger nicht mehr allzu viel zu holen sein wird, sind Gläubiger und Masseverwalter hinter dem verbliebenen Stiftungsvermögen her. Und ja, da geht es nicht nur um die Frage, ob man die Stiftungen knacken kann, es geht schon auch darum, wenn man das kann, wer schafft es zuerst? Das ist ein richtiger Wettlauf. Das wollen, wir haben es gerade erklärt, zum Beispiel die Insolvenzverwalter der Signa Prime. Aber die sind nicht die einzigen. An das Stiftungsvermögen versucht zum Beispiel auch Benkos persönlicher Insolvenzverwalter Andreas Grabenweger zu kommen. Von ihm stammt da zum Beispiel auch der Begriff Strohmutter, bezogen auf Benkos Mutter Ingeborg, weil er versucht hat, eine der Stiftungen zu knacken, indem er die Rolle von Benkos Mutter dort heraus gearbeitet hat. Damit ist er allerdings vor Gericht nicht durchgedrungen, muss man auch sagen. Und es ist tatsächlich nicht so trivial, dieses Stiftungsvermögen für die Bedienung von Gläubigerinteressen zu verwenden. Denn, ja, wie gesagt, Benko selbst ist nicht als Begünstigter der Stiftungen eingetragen. Er hat dort formal nichts mitzureden. Begünstigte sind nahe Verwandte, offenbar nicht zuletzt auch seine Mutter.
Ja, und dann gibt's noch ein paar wütende Scheichs, die auch hinter Benkos Stiftungsvermögen her sind. Soweit uns bekannt ist, laufen gerade auch zwei internationale Schiedsverfahren gegen Signa, gegen René Benko als Person und gegen mehrere Stiftungen. Da versucht man einfach, da hat man jeden anvisiert, der irgendwie im Signa-Reich was zu sagen hätte oder hat oder besitzt. Der emiratische Staatsfonds Mubadala zum Beispiel fordert über 700 Millionen Euro zurück. Dann möchte noch eine Gesellschaft, die einem katarischen Investor zugerechnet wird, fast 300 Millionen Euro zurückhaben. Ob jetzt von Benko, den Stiftungen oder der Signa, dürfte den Investoren vermutlich egal sein. Und das ist schon eine ganze Menge Geld. Und die Masseverwalter, vor allem der Signa, warten jetzt sehr gespannt und besorgt ab, wie diese internationalen Schiedsverfahren ausgehen werden. Denn solche Verfahren laufen, das muss man schon sagen, nach ganz eigenen Regeln ab. Und deren Urteile sind auch nicht trivial, denn ein solcher Schiedsspruch kommt mehr oder weniger einem Exekutionstitel gleich. Also Österreich hat die internationale Schiedsgerichtsbarkeit anerkannt und ratifiziert und muss sich auch natürlich an deren Schiedssprüche halten.
Ja, und dann könnte es natürlich sein, dass sehr viel Geld nach Abu Dhabi oder nach Katar fließt und für die Konkursverfahren in Österreich sehr wenig bis nichts übrig bleibt. Das ist ein bisschen die Befürchtung, die da im Raum steht.
Das könnte sein.
Noch einmal sehr betont, wir wissen nicht genau, wie viel Vermögen in diesen Stiftungen aus Benkos Familienumfeld liegt. Fest steht aber schon, dass es eine ganze Menge ist. Da gibt es zum Beispiel durchaus noch umfangreichen Immobilienbesitz. Und obwohl das in absoluten Zahlen sehr, sehr werthaltig ist und viel Geld ist, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, alle Gläubiger vollständig zu bedienen, selbst wenn die Stiftungen überhaupt geknackt werden könnten.
Die Stiftungsfrage wird vermutlich auch mit der Frage entschieden, ob man René Benko vor Gericht die faktische Geschäftsführerschaft und die Machthabe nachweisen kann oder eben nicht. Jetzt wird aber erst einmal eine Anklage und Klage nach der anderen abgearbeitet. Beim Signa-Komplex hat man sich ja entschieden, kein komplexes, langwieriges Megaverfahren zu führen, sondern dass man viele Sachverhalte und Verdachtsmomente in relativ kleinen Verfahren eins nach dem anderen aufarbeitet. Genau.
Ja, erster Schritt jetzt im Herbst, wir haben es schon angesprochen, wird auf strafrechtlicher Ebene darüber verhandelt, ob eben diese 360.000 Euro Mietvorauszahlung und eine 300.000 Euro Überweisung an die Mama in dieser Form gerechtfertigt waren oder ob man damit versucht hat, vielleicht doch noch, kurz gesagt, schnell Geld beiseite zu schaffen. Das wird man jetzt vor Gericht einmal ausstreiten. Im weiteren Ermittlungsverfahren geht's. Wir haben den sagenumwobenen Tresor schon einmal angesprochen. Wem Uhren und Manschettenknöpfe in einem bei Verwandten gefundenen Tresor wirklich gehören. Und ja, Vorwürfe gibt's ja nicht nur gegen Rene Benko selbst.
Genau. Die WKStA führt neben Benko auch noch ein paar andere ehemalige Signa-Manager als Beschuldigte. Auch sie haben alle Vorwürfe immer bestritten.
Und auch da gibt es natürlich nicht nur strafrechtliche Vorwürfe, sondern auch Vorwürfe und Haftungsfragen anderer Natur. Keine strafrechtlichen Ermittlungen gibt es bis dato gegen einen ehemaligen Bundeskanzler, der im Signa-Reich eine ganz besondere Rolle gespielt hat, nämlich Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer. Ihm könnte jedoch anderes Ungemach drohen. Er zählt nämlich zu jenem Personenkreis, der im Zuge der Signa-Insolvenz mit durchaus namhaften Rückforderungen konfrontiert ist.
Genau. Namhaft ist schön gesagt. Hätte ich solche Forderungen, könnte ich nicht mehr rückschlafen. Gusenbauer und eine Reihe anderer Signa-Manager und Aufsichtsräte sehen sich mit ganz hohen Zahlungsforderungen konfrontiert. Wir haben ja schon über die Signa Prime gesprochen, also die zweite große Immobiliensparte. Im Signa-Reich war die sogenannte Signa Development. Das war eine Gesellschaft, die auf Immobilienentwicklungsprojekte spezialisiert war. Vielleicht nicht in Top-Top-Lage, aber doch sehr hochwertige, schöne Wohnkomplexe, Bürokomplexe. Und deren Masseverwalterin hat vor einigen Wochen einen Brief an die ehemaligen Vorstände und Aufsichtsräte dieser Gesellschaft geschickt. Sie fordert von ihnen 750 Millionen Euro zurück, weil sie sagt, so hoch sei der Schaden, der schon 2023 durch die mangelnde Aufsicht dieser Organe entstanden sein soll. Und einer davon war eben der damalige Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer. Gusenbauer hat schon 300.000 Euro zurückbezahlt. Das war das Honorar, das er 2023 von der Signa Development offenbar bekommen hat. Der Masseverwalterin reicht das offenbar nicht. Und einen solchen unerfreulichen Brief haben auch schon andere prominente Ex-Politiker und Ex-Manager bekommen. Die Vizekanzlerin, Ex-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn, Robert Peugeot aus dem Automobilclan, Karl Sewelder, der bis 2017 Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank International war. Auch sie haben alle Fehlverhalten immer bestritten. Und Benko hat sich ja sehr gern mit honorigen Persönlichkeiten aus der Politik und Wirtschaft umgeben und ihnen allerlei Positionen bei Signa verliehen. Gegen Bezahlung natürlich. Ich würde jetzt vermuten, ein paar von ihnen wünschen sich, sie hätten da nicht Ja gesagt.
Oh ja, und jetzt nach der Pleite stellt sich nämlich die Frage, was war deren Rolle eigentlich und haben sie diese auch ordentlich ausgeübt? In diesem Brief der Insolvenzverwalterin an die ehemaligen Organe der Signa Development, da steht wörtlich, ich zitiere, ich fordere Sie daher auf, den Betrag von 751 Millionen Euro unverzüglich auf unser Konto mit dem Verwendungszweck Haftung Aufsichtsrat, Klammer, Haftung Vorstand, Klammer zu, zur Anweisung zu bringen. Naja, solche Briefe bekommt man logischerweise nicht gerne und so eine Überweisung geht logischerweise auch nicht ganz einfach von der Hand. Da müssen wir an der Stelle ein bisschen ausholen, um diese Forderung, die doch sehr, sehr hoch ist, zu verstehen, also wie das zustande kommt. 750 Millionen, betone ich noch einmal. Die Signa Development, die ist genauso wie die Signa Prime Ende Dezember 2023 pleite gegangen, beziehungsweise hat sie da Insolvenz angemeldet. Das war rund einen Monat, nachdem die Dachholding, die sogenannte Signa Holding, ihrerseits Insolvenz angemeldet hat und ein paar andere kleinere Signa-Gesellschaften auch. Und ja, in der Folge haben die Insolvenzverwalter mit Hilfe von Datenforensikern penibel die Zeit vor der Pleite untersucht und da auch praktisch jede einzelne Buchung, jeden Geldfluss unter die Lupe genommen.
Genau. Und da wurden schon recht bald eine Fülle von Geldflüssen und Transaktionen sichtbar. die den Insolvenzverwaltern als, drücken wir es mal milde aus, nicht ganz nachvollziehbar erschienen sind. Also in den Wochen und Monaten vor der tatsächlichen Insolvenz soll sehr viel Geld aus der Signa Development herausgeflossen sein, eigentlich ohne ersichtlichen Grund. Und die Insolvenzverwalterin meint jedenfalls, dass diese Geldtransfers, jetzt zitiere ich, ohne wirtschaftlich oder betrieblich nachvollziehbare Rechtfertigung getätigt worden sein sollen. Und, nochmal ein kurzes Zitat, wären diese Mittel nicht gewährt worden, wäre auch der dadurch verursachte Schaden entfallen. So, da stellt sich jetzt die Frage, warum da kein Aufsichtsrat aufgestanden ist und gesagt hat, Moment, was soll das jetzt? Warum zahlen wir das Geld? Ist das zum Schaden der Gesellschaft oder nicht? All das soll eben nicht passiert sein.
Was da wieder ein bisschen hineinspielt, ist diese, wir haben es vorhin schon angesprochen, mutmaßliche Loch-auf-Loch-zu-Politik. Also man kann sich die Signa-Gruppe ja nicht als ein geschlossenes Unternehmen vorstellen, sondern das waren mehrere große, wirklich große Gesellschaften nebeneinander, die selbst dann wieder viele, viele Unterbeteiligungen hatten. Und jetzt ist es damit unter dazu gekommen, dass eine Gruppensparte der anderen Geld, ich sage es jetzt flapsig, hinübergeschoben hat. Das ist, solange alles gut läuft, hat man das offensichtlich toleriert oder nicht so genau geschaut. Wenn es dann schlecht läuft, sind das aber dann doch einzelne Gesellschaften, die alle einzeln insolvent sind, einzelne Insolvenzverwalter haben und jeder muss auf seine Gläubiger schauen. Und da geht es dann schon um die Frage, kann jetzt Hausnummer die Signa Development, der Signa Prime oder der Signa Holding einfach so Geld borgen oder nicht? Oder kann eine Untergesellschaft Geld an die Mutter weiterreichen oder nicht? Und das sind jetzt genau die Fragen, die da detailliert aufgearbeitet werden. Wer, soweit kann man schon sagen, jedenfalls einen massiven Schaden davongetragen hat, das sind viele Gläubiger und Investoren der Signa. Dass der Fall Benko so brisant und prominent geworden ist, liegt ja auch zu einem guten Teil daran, dass sehr, sehr mächtige und reiche Männer aus ganz Europa sehr viel Geld bei der Signa verloren haben. Da ist zum Beispiel der Baumagnat und Strabag-Gründer Hans-Peter Haselsteiner, dessen Privatstiftung ganz groß bei Signa investiert war. Das ist der Fressnapf-Gründer und Investor Thorsten Töller, der Lind-Chef Ernst Tanner, der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne, die schwerreiche schweizerisch-brasilianische Investorenfamilie Arduini, Peugeot haben wir schon angesprochen und sonst auch noch sehr zahlungskräftige Menschen. Und zu den Gläubigern, da gehören auch ganz große Versicherungsgesellschaften und Banken. Allein die österreichischen Banken haben Signa 2,2 Milliarden Euro geborgt. Da muss man sagen, was die Banken betrifft, ist ein guter Teil der Kredite grundbücherlich besichert. Das heißt, wenn man die Immobilien verkaufen kann, werden die Banken ihr Geld oder zumindest einen Teil ihres Geldes wiederbekommen, je nachdem, wie gut man sie verkaufen kann. Aber ein Teil der Kredite muss dann natürlich schon auch abgeschrieben werden und wer weiß, wie viel oder schlechter gesagt, wie wenig die Verwertung dann tatsächlich bringt und auf wie viel die Banken dann noch verzichten müssen.
Genau, und viele dieser mächtigen Menschen fühlen sich jetzt nun von Benko hinters Licht geführt und fahren juristisch ja auch durchaus schwere Geschütze auf. Sie können in den zahlreichen Verfahren eigentlich für Benko noch gefährlich werden. Diese Personen, aus den Einvernahmenprotokollen der Soko Signa wissen wir zum Beispiel, dass ihn einzelne Investoren doch sehr schwerwiegend belastet haben, vor allem bei der Frage, wer faktischer Geschäftsführer war, weil sie, kurz zusammengefasst, unter Wahrheitspflicht, das muss man hier auch betonen, angegeben haben, dass sie immer mit René Benko selbst verhandelt haben und dass er bei allen relevanten Entscheidungen das letzte Wort gehabt haben soll. Und das ist kein leichter oder unwesentlicher Vorwurf in diesem ganzen Komplex.
Ja, und ähnlich hören sich auch manche ehemaligen Mitarbeiter an aus dem Signa-Reich, die von den Ermittlern befragt wurden. Deren Namen spielen an dieser Stelle keine Rolle. Das sind untergeordnete Personen von öffentlichem Interesse, die aber teilweise innerhalb der Signa-Struktur in wichtigen Positionen saßen, zum Beispiel einen guten Überblick über die Finanzgebarung hatten. Und auch solche Zeugen können für Benko heikel werden. Familienangehörige auf der anderen Seite oder Manager, gegen die selbst ermittelt wird, die dürfen vor Gericht die Aussage verweigern und auch vor der Staatsanwaltschaft. Aber auf ehemalige Mitarbeiter trifft das nicht zu und man sieht schon aus den Protokollen, die wir kennen, da haben manche einiges zu erzählen.
Ja, da sind wir schon gespannt auf die Prozesse. Wir haben jetzt jedenfalls nichts mehr zu erzählen. Wie gesagt, das war die letzte Folge von Nicht zu fassen, Rene Benko Staffel 2. Ich vermute einmal, es wird nicht unsere letzte Staffel zu Rene Benko gewesen sein. Bis dahin hören Sie auf jeden Fall unsere Podcasts, abonnieren Sie uns, lesen Sie uns. Unabhängiger, seriöser, guter Journalismus braucht Zeit und Geld.
So ist es. An dieser Stelle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und ganz sicher bis bald.
Bis bald. Wiederhören.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.